Wenn wir in Richtung Klimaneutralität und vor allem auch Kreislaufwirtschaft gehen, dann ist die Art und Weise, wie wir mit der Nahrungsmittelproduktion und Verwendung umgehen, von zentraler Bedeutung. Ein Zehntel Grad für einen Organismus und unser Planet mit dem Ökosystem ist auch ein Organismus. Ist wichtig und ist matchentscheidend. In einem Zehntel Grad mehr werden die Extremereignisse bereits messbar häufiger und intensiver. Also in dem Sinn, jedes Zehntel Grad zählt. Wir haben gar keine andere Wahl als Klimaschutz konsequent zu betreiben. Und ich glaube, der ganz wichtige Punkt ist, dass man den Klimaschutz als Chance sieht.
Landwirtschaft, Klima, Wandel. Der Podcast vom Projekt Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden. Wie gelingt es den Bäuerinnen und Bauern, sich dem Klimawandel anzupassen? Wie gestalten sie ihre Produktion klimafreundlich? Und was können wir als Konsumentin oder Konsument machen, wenn wir uns klimaverträglich ernähren wollen? Wir reden darüber und stellen vor, was heute schon zwischen Hof, Feld und Teller gemacht wird. Willkommen, schön sind ihr dabei. Hier mit mir, Silvio Liechti. Nur noch ein paar Wochen und dann gehen die Türen vom Klimagipfel für Landwirtschaft und Esskultur zu Langquart offen. Der Anlass, der soll alle zusammenbringen, die sich dafür interessieren, wo unser Essen herkommt, wie es produziert wird und was schon auf den Feldern, den Äckern und in der Ställen gemacht wird, damit der CO2-Fußabdruck von unserem Essen kleiner wird. Verschiedene Referentinnen und Referenten beleuchten das Thema dann aus ganz verschiedenen Perspektiven. Mit dabei ist auch einer der renommiertesten Klimawissenschaftler auf der Welt, der Thomas Stocker. Mit seinen Forschungen rund um Eisbohrkernen in der Antarktis hat er sich rund um den Erdball einen Namen gemacht. Er und seine Kolleginnen und Kollegen haben Eis aus über 3 Kilometer Tiefe analysiert und so die Klimageschichte der letzten 800'000 Jahre rekonstruieren können. Lufteinschlüsse aus längst vergangenen Zeiten haben aufgezeigt, wie die Atmosphäre dauernd zusammengesetzt war und wie hoch beispielsweise die CO2-Konzentration in all dieser Zeit war. Die Studie dazu, die hat es im Fachmagazin Nature sogar auf die Titelseite geschafft. Neben dem hat der Thomas Stocker aber auch für den Weltklimarat von der UNO geschafft. Er und ein Forscherkollege haben die Gruppe geleitet, nämlich, die die wissenschaftlichen Grundlagen für das Pariser Klimaabkommen geliefert hat. Der Thomas Stocker ist am Klimagipfel dabei und gibt einen Einblick in seine Arbeit und er sagt, wo wir eigentlich stehen im Kampf gegen den Klimawandel. Vorher aber ist der Thomas Stocker hier im Podcast mein Gast. Ich bin auf Bern an die Uni gefahren und habe den Klimaforscher dort in seinem Büro getroffen. Thomas Stocker, Sie treten Ende November am Klimagipfel für Landwirtschaft und Esskultur auf, Ernährung, Landwirtschaft im Klimakontext. Ist das ein bisschen ungewohntes Terrain für Sie?
Nein, das ist nicht ungewohnt, weil wir wissen, dass Treibhausgasemissionen, also das, was in die Atmosphäre entlassen wird, in Form von CO2 und von Methan, kommt auch zu einem grossen Teil von der Landwirtschaft und somit von der Produktion von Nahrungsmitteln und letztendlich von der Art und Weise, wie wir uns ernähren. Darum war das eigentlich eine spannende Einladung, die ich sehr gerne angenommen habe.
Ordnen wir doch einmal ein, oder? Also der grosse Treiber von der Erderwärmung, das ist natürlich die Verbrennung von fossilen Brennstoff, Gas, Öl etc. Gleich aber eben, sind jetzt gesagt, auch die Art, wie wir das Essen produzieren, wie wir umgehen mit dem Essen, ist natürlich auch relevant. Welche Klimawirkung hat das? Also eben, wenn man es vielleicht ein bisschen vergleicht mit Verbrennen von fossilen Stoffen.
Hat auch eine direkte Klimaeinwirkung, weil durch Produktion von in der Landwirtschaft, also auch unter anderem Reis, aber auch die Viehwirtschaft, die produziert Methan. Beide produzieren Methan in wesentlichen Mengen. Methan ist ein sehr potentes Treibhausgas. Potent heisst, dass dort pro Molekül einen grossen Anteil an der Erwärmung mitverursachen. Und darum ist die Landwirtschaft zunehmend auch im Fokus. Methan, muss man sagen, hat einen andere Eigenschaft in der Atmosphäre als CO2. Wenn wir ein Molekül rauslassen von CO2 aufgrund von der Verbrennung von Benzin und Öl und Kohle, dann bleibt das sehr lange in der Atmosphäre, weil es gibt keine Zerstörungs- oder Reinigungsprozess natürliche. Bei Methan ist das anders. Wenn man ein Molekül rauslässt, dann ist so die mittlere Lebensdauer vom Methanmolekül etwa 10 Jahre, weil das zerlegt wird durch photochemische Prozesse in der Atmosphäre, die natürlich ablaufen.
Aber eben in diesen 10 Jahren ist es sehr potent, oder?
Ist auf jeden Fall potent und in 10 Jahren ist dann nicht alles weg, da ist dann die Hälfte weg. Das ist das, was man unter Lebensdauer versteht.
Das heisst, also zusammenfassend, wie wichtig sind denn auch Anstrengungen aus der Land- und der Ernährungswirtschaft, ja, sich dem Klimawandel zu stellen und sich vielleicht auch darauf einzustellen, erstens einmal, um mit dem Wandel zu arbeiten künftig, plus aber eben auch die Gase möglichst können zu reduzieren.
Also die Reduktion der Treibhausgase, die im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelproduktion anfallen, ist das eine. Aber man müsste vielleicht die Perspektive ein bisschen weiter öffnen, wenn man an Kreislaufwirtschaft denkt. Wir wissen ja, dass etwa ein Drittel der Nahrungsmittel, die aufwendig produziert werden, jetzt in Gesellschaften wie der Schweiz oder andere industrialisierte Länder, etwa ein Drittel, kommt gar nicht zur Verwendung. Das heisst, das wird fortgerührt. Wir haben also dort, man nennt das Food Waste. Und wenn wir in Richtung Klimaneutralität und vor allem auch Kreislaufwirtschaft gehen, dann ist die Art und Weise, wie wir mit der Nahrungsmittelproduktion und Verwendung umgehen, von zentraler Bedeutung.
Sie haben das Gefühl, wie fest ist das auch in den Köpfen oder anders gefragt, der Anlass der Klimagipfel, wo Forschung, wo Praxis, wo Konsumentinnen und Konsumenten sollen zusammengebracht werden, wie relevant oder ja, was kann das bringen?
Als Einzelereignis soll das nicht stehen. Also man sollte das eigentlich regelmäßig machen, weil es braucht immer wieder Input für alle von uns. Wir brauchen Input, der regelmäßig kommt. Und ich denke, wenn es gelingt, mit verschiedenen Plattformen, verschiedenen Angehensweisen das Thema quasi ständig auf dem Fokus zu haben, in einer positiven Art, dass Veränderung eben auch Chancen bedeutet, dass Veränderung auch eine andere Form von Genuss kann produzieren, dann ist das eine gute Sache.
Thomas Stocker, schauen wir ein bisschen auf Ihre Karriere. Also neben Ihrem Engagement für den Weltklimarat von der UNO sind Sie vor allem auch bekannt für Ihre bahnbrechende Forschung in der Antarktis, auch in Grönland. Sie und Ihr Team haben Eisbohrkern analysiert, also tief abgegraben und die analysiert, sodass man eigentlich das Klima von den letzten 800'000 Jahren hat können rekonstruieren. Das war Weltrekord. Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore hat sogar in seinem Film in Inconvenient Truth eigentlich eine von den Hauptaussagen von Ihnen aufgenommen, eben, dass die CO2-Konzentration noch nie so hoch war in den letzten 650'000 Jahren wie jetzt. Seit dieser Erkenntnis ist das eigentlich auch so ein bisschen ein Gamechanger gewesen in der ganzen Klimadiskussion, dass wir können sagen, hey, schauen wir mal.
Ich denke schon, weil wenn man mit Daten zeigen kann, wie stark wir die chemische Zusammensetzung und die physikalische Zusammensetzung von der Atmosphäre, also von unserer Lebensumgebung, verändert haben, dann ist das ein ganzes wichtiges Argument. Vor allem in einer Zeit, wo doch immer wieder versucht wird, Klimaforschende und die Erkenntnisse, die sie erarbeitet haben in den letzten 60 Jahren, in Zweifel zu ziehen. Also beispielsweise mit der Aussage, ja, CO2 ist doch so ein ganzes verdünntes Gas in der Atmosphäre. Da kommen dann so triviale Behauptungen wie, man sieht es ja gar nicht, also darum hat es doch gar keinen Effekt. Und da ein wissenschaftliches Resultat zu produzieren durch harte Arbeit von vielen Mitarbeitenden in unserer Abteilung und auch im ganzen europäischen Raum, alleine könnte man das ja nie machen, ist das eine wichtige Erkenntnis, die man dann mit Fakten solchen Behauptungen kann entgegnen kann.
Also eigentlich der klare Beweis, hey, was wir jetzt haben, das ist eindeutig menschgemacht.
Das ist es so. Der Beweis geht ja noch weiter. Also man könnte nicht nur zeigen, dass CO2 heute höher ist als je zuvor in den letzten, übrigens jetzt 800'000 Jahren bereits. Also Al Gore ist dort, das ist 2005 gewesen, da sind wir noch bei 650'000 Jahren gewesen. Nicht nur das können wir zeigen, sondern man könnte sogenannte Isotopenmessungen, also man kann das CO2-Molekül noch wägen und da gibt es dann eben Moleküle, die uns zeigen, dass das tatsächlich vom Verbrennen von fossilen, also pflanzenbasiertem CO2, wo leichter ist als andere CO2, eben stammt. Und da haben wir dann eine eindeutige Beweiskette, die uns zeigt, wir sind verantwortlich für den Anstieg.
Machen wir eine kleine Zeitreise ins Jahr 2015. Das Pariser Klimaabkommen ist von 195 Staaten verabschiedet worden. Sie sind zentrale Figur gsi eigentlich als Co-Leiter vom Gremium, wo die wissenschaftlichen Grundlagen geliefert hat für das Abkommen. Sind Sie dort im Einsatz gsi? Du ist die Einigung weltweit, kann man sagen, als historisch gefeiert worden, wegweisender Kompromiss, als Wendepunkt. Hören wir mal rein, wie der Präsident von der Konferenz und damalige Außenminister von Frankreich, der Laurent Fabius, verkündet hat, dass das Abkommen zustande gekommen ist.
Je regarde la salle. Je vois que la réaction est positive. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Ja, Jubel. Ich glaube, man kann aber fast sagen, heute, 10 Jahre später, ist von der Euphorie nicht mehr viel rum.
Das ist so. Also ich tue das Pariser Abkommen nach wie vor als historisches Dokument bezeichnen. Das ist es wirklich, weil man hat dort das erste Mal ein Klimaziel definiert im Konsens. Also alle sind einverstanden gewesen, dass man die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad will behalten und dass man sogar noch ehrgeiziger will sein und das auf 1,5 Grad will limitieren. Nun, die 1,5 Grad sind im Wesentlichen verpasst. Wir haben inzwischen eine Erwärmung, die so knapp an dieser Grenze ist. Aber wenn man sieht, wie sich das Jahr für Jahr verändert, können wir eigentlich mit Sicherheit sagen, dass wir das erste ehrgeizigere Ziel verloren haben. Ja, warum ist das so? Das hat damit zu tun, dass die Emissionen gar nie runtergegangen sind in den letzten 10 Jahren. Und ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass das mit dem sogenannten Backlash zu tun hat, also das rückwärts gewandte Denken und Handeln, wo vor allem aus den Vereinigten Staaten kommt, wo es Thinktanks gibt, wo seit Jahren daran arbeiten, dass im Wesentlichen das Pariser Abkommen nicht implementiert wird. Und gerade mit deren Administration, die jetzt in Amerika an der Macht ist und viele andere Länder auch, die sehen jetzt, dass das tatsächlich machbar ist, dass auch die Bevölkerung sich im Wesentlichen abwenden tut von den Anstrengungen, die in vielen Ländern schon ein bisschen angefangen haben. Wo man dann sagt, ja gut, jetzt ist wieder eine andere Zeit, wir haben andere Probleme. Und wir haben tatsächlich weitere Probleme, nicht andere Probleme, weitere Probleme, die alle gemeinsam gelöst werden müssen.
Aber das heisst also, die Klimakrise ist nicht einfach so über Nacht verschwunden. Sind jetzt USA angesprochen, also da werden Forschungsgelder für Klimaforschung massiv zusammengestrichen. Der Ausstieg aus dem Klimaabkommen ist angekündigt. Ja, was bedeutet das für die weltweite Klimaforschung oder auch für den Weg, den es jetzt durchgehen könnte?
Für unsere amerikanischen Kollegen ist es dramatisch. Da sind zum Teil bereits Kolleginnen und Kollegen ins Homeoffice geschickt worden, weil ihre Infrastruktur wird nicht mehr unterhalten. Da sind Büro geschlossen worden, ganze Institute sind geschlossen worden. Es ist eine grosse Unsicherheit, was man überhaupt noch forschen darf. Man muss sich das einmal vorstellen. Das ist ein unglaublicher Eingriff in eine demokratische Struktur von einem Land, wo eine Forschungsfreiheit vorhanden ist, wo eine Meinungsäußerungsfreiheit vorhanden war und so weiter. Stück für Stück wird das eingeschränkt und bei der Forschung sehen wir das ganz klar. Klimaforschung wird in dem Sinn nicht tot sein, aber Amerika war immer ganz ein wichtiger Player gewesen, auch wenn es darum geht, Messungen, globale Messungen, denken wir an Satellitenmissionen, zu finanzieren und durchzuführen. Da war Amerika führend gewesen. Ich denke, andere Staaten, insbesondere China, werden da in die Lücke springen und dort Führerschaft übernehmen.
Sie haben vorher gesagt, das 1,5-Grad-Ziel, das ehrgeizigere Ziel eigentlich vom Pariser Klimaabkommen, ist in Ihrer Sicht eigentlich verpasst. Letztes Jahr hat ja der Wetterklimadienst Copernicus eigentlich ja bekannt gegeben oder höher bekannt gegeben für letztes Jahr, dass eigentlich die globale Temperatur um 1,62 Grad höher war. Also das Ziel ist wirklich verpasst. Das ist keine gute Nachricht.
Das ist überhaupt keine gute Nachricht. Nur muss man jetzt bei diesen Kommunikationen ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man von einem Klimaziel redet, dann reden wir nicht von einem einzelnen Jahr, sondern man redet vielleicht von 15 Jahren oder, wenn man ganz streng ist, von 30 Jahren, aber wir haben gar nicht so lange Zeit und es ist völlig irreale Diskussion, wenn man sagt, wir müssen jetzt noch 25 Jahre warten, bis wir dann der Öffentlichkeit verkünden können, tatsächlich sind wir mit dem Klima über dieser Marke drüber. Wir haben dort Methoden, wo man jetzt bereits sagen kann, aufgrund von der jährlichen Veränderung, wo immer noch ein Anstieg ist von der Temperatur, plus dort, wo wir jetzt sind, dass das Ziel tatsächlich nicht mehr erreichbar ist.
1,5 Grad, 1,6 Grad, 1,8, 2 Grad. Da reden wir im Zehntelgrad-Bereich. Für die Laien wahrscheinlich auch schwer nachvollziehen, warum das so entscheidend ist. Also ein paar Zehntelgrad auf das Weltklima. Können Sie den Mechanismus erklären?
Absolut. Jedes Zehntelgrad ist wichtig. Ich gebe Ihnen eine Analogie von, als ich Kind war, in die Schule gegangen bin, wenn ich Fieber hatte, dann 37,0 hat meine Mama gesagt, kannst du daheim bleiben im Bett, ein Mickey-Maus-Heftchen lesen. 36,9, also nur ein Zehntelgrad weniger, musste ich in die Schule. Ein Zehntelgrad für einen Organismus und unser Planet mit dem Ökosystem ist auch ein Organismus. Ist wichtig und ist matchentscheidend. In einem Zehntelgrad mehr werden die Extremereignisse bereits messbar häufiger und intensiver. Also in dem Sinn, jedes Zehntelgrad zählt.
Wir haben vorher schon ein bisschen angesprochen, eben, was immer wieder kommt von Klimaskeptiker-Seite. Es gibt so ein paar Argumente, die eigentlich immer wieder kommen. Ich möchte die zwei, drei kurz durchgehen und dass sie darauf antworten. Vielleicht auch für jemanden, der mal damit konfrontiert wird und nicht gerade die Antwort parat hat, warum es vielleicht doch nicht so ist. Beispielsweise ja Temperaturschwankungen, das hat's schon immer gegeben.
Temperaturschwankungen hat es tatsächlich immer gegeben, aber man müsste die Sachen ein bisschen genauer anschauen. Wir haben sehr präzise Messungen über die letzten 150 Jahre, Millionen von Thermometermessungen weltweit. Und da sehen wir, dass die letzten 50 Jahre einen Anstieg zeigen, wo wir in den letzten 150 Jahren nicht gehabt haben. Wenn wir dann weiter zurückgehen, 10'000 Jahre, wo wir immer noch im sogenannten Holozän, nämlich unserer Warmzeit sind, haben wir das auch nie gesehen in dieser Schnelligkeit, wie wir jetzt unterwegs sind.
Etwas, was man auch häufig hört, wenn wir etwas machen, das bringt eh nichts. Also China stößt viel mehr CO2 aus als wir.
Fakt ist, dass wir eigentlich das Problem müssen pro Kopf anschauen müssen. Grenzen von einem Land, würde ich jetzt mal sagen, die sind da und dort gezogen, aber es ist absolut wesentlich, was pro Kopf Ausstoß ist und dort sind wir gerade in der Schweiz dreimal höher als der weltweite Durchschnitt. Warum? Weil wir sehr stark konsumieren, das aber auf unser Budget nicht zugeschlagen, weil wir haben sehr viele Produkte, die wir aus dem Ausland beziehen, die bereits im Ausland produziert worden sind. Jetzt höre ich das Argument immer wieder, ja, wenn wir etwas machen, das nützt nichts. Da ist meine Antwort ganz einfach. Wenn ich schaue, wie viele Steuern ich im Kanton Bern zahle, dann mein Steuerbeitrag hat der Kanton Bern in 7 Minuten ausgegeben. Das heisst, ich kann mich jetzt auf den Standpunkt stellen, der Kanton Bern soll 7 Minuten sparen. Er müsste ja sowieso eigentlich sparen, dann kann er 7 Minuten sparen und ich muss keine Steuern zahlen. Ist genau das Gleiche, die gleiche Überlegung. Ich zahle Steuern, weil ich damit der Gemeinschaft einen Service ermögliche, wo ich auch profitiere, so wie mein Nachbar und alle anderen. Und genau so ist es bei der Reduktion von Emissionen. Jede Person, jede Stadt, jede Gemeinde, jede Nation, die ganze Welt muss mitmachen, um das Ziel zu erreichen.
Bereich Landwirtschaft, ja, der Klimawandel ist ja gerne nicht nur schlecht, er hat auch seine gute Seite, es wachsen andere Pflanzen bei uns beispielsweise.
Ja, sicher wird sich die Vegetation verändern. Man könnte sogar voraussagen, wie sich das verändern wird, wenn es in der Schweiz 4 Grad wärmer ist. Wir reden hier nicht von 2 Grad. 2 Grad haben wir nämlich bereits überschritten in der Schweiz. Und die Veränderungen von der Vegetation können wir beobachten. Auch die Veränderung vom Wasserdargebot über das Jahr hinweg. Also da sind grosse Anpassungen nötig und Anpassungen kosten immer. Das heisst, wir sollten uns dort nicht Illusionen machen, dass das unter dem Strich alles nur ein Benefit ist.
Bleiben wir gerade bei der Landwirtschaft, eben Nutztierhaltung, die Methan-Thematik haben wir kurz angesprochen. Ja, Nutztier hat es immer schon gegeben, Methan haben die immer schon produziert, das ist ein natürlicher Kreislauf.
Da muss man auch schauen, wie hat sich das entwickelt, wie sind die Zahlen tatsächlich, wie produzieren wir eben das Fleisch, produzieren wir das aus dem, was unsere Natur und Weide hergeben, lokal, oder kaufen wir Futtermittel zu, die im Ausland produziert werden und wo im Ausland eben Treibhausgasemissionen durch beispielsweise Abholzung oder so produzieren. Dort muss man ganz genau anschauen.
Und dann zum Schluss vielleicht noch, ja, ihr seid ja gar nicht einig, also es herrscht ja nicht einmal Konsens in der Wissenschaft.
Ja, das ist natürlich eine Falschaussage, die ist total falsch. Seit über 30 Jahren macht die Wissenschaft im Auftrag von der UNO sogenannte Beurteilungsberichte im Weltklimarat. Der erste ist 1990 rausgekommen, der letzte ist 2023 publiziert worden und dort wird der Konsens, der vorherrscht von dem, was man weiss, immer wieder dokumentiert und sogar von allen Ländern im Konsens auch verabschiedet. Also wir haben eine grosse Einigkeit, zum Beispiel in der Frage, was ist die Ursache von dieser Erwärmung, die wir sehen? Wir haben eine grosse Einigkeit, wieso sind Extremereignisse in den letzten paar Jahren so stärker geworden? Wir haben eine grosse Einigkeit, wieso hat sich der Ozean erwärmt? Wir haben eine grosse Einigkeit, warum gehen die Gletscher so schnell zurück? Wieso hat sie in der Arktis viel weniger Meeres? All diese Fragen, ich könnte jetzt da eine Stunde lang könnte ich all diese Beobachtungen und das Verständnis aufzählen, da herrscht Einigkeit. Und wenn da Tausende von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ihre Resultate den skeptischen, den unterstützenden, den gleichgültigen Regierungen vorlegen und die ebenfalls im Konsens das verabschieden, dann kann nicht irgendein Heiri kommen und sagen, ihr habt ja gar keinen Konsens.
Thomas Stocker, wenn Sie vorher gesagt haben, das 1,5-Grad-Ziel, da sind Sie sehr pessimistisch. Grundsätzlich, was haben Sie das Gefühl, gelingt es der Menschheit, das Ruder herumzureissen, jetzt auch mit den Rückwärtskräften, die jetzt am Ruder sind? Ja, wie schauen Sie in Zukunft?
Ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Weil wenn wir auf einen unbremsten Klimawandel hingehen, also nehmen wir an, 3 Grad Erwärmung oder sogar 4 Grad Erwärmung gegenüber vorindustriell, dann werden wir mit so Veränderungen ausgesetzt sein. Vom Meeresspiegel haben wir noch gar nicht geredet. Das betrifft Hunderte von Millionen von Menschen. Man muss sich das mal vorstellen, wenn die ihre Lebensgrundlage verlieren. Wo gehen die hin? Also Klimamigration ist dort eine grosse Diskussion. Dann die ganze Ressourcenproblematik. Klimawandel ist eben führt auch zu einer Ressourcenkrise, also was uns zur Verfügung steht bezüglich Land, wir haben vom Meeresspiegelanstieg geredet, bezüglich Wasser, der Wasserkreislauf verändert sich ja mit dem Klimawandel, bezüglich auch Gesundheit, haben wir gar nicht angesprochen, aber Gesundheit ist auch bedroht durch den Klimawandel, da reden wir ein Stichwort Hitzewelle und so weiter, also dort, wir haben gar keine andere Wahl als Klimaschutz konsequent betreiben und ich glaube, der ganz wichtige Punkt ist, dass man den Klimaschutz als Chance sieht, auch als wirtschaftliche Chance. Unsere Prozesse, die im Prinzip auf 100 Jahre nicht ressourcengerechtes Wirtschaften basieren, dass man dort umstellen tut. Und das kann eine grosse wirtschaftliche Chance sein, wenn man zum Beispiel die Innovation schaut, was man alles erfinden kann, wo klimafreundlich, klimaneutral ist, dann gibt es dort eine wahnsinnige Chance. Gerade für ein Land wie die Schweiz, das sich ja brüstet mit Innovation und wo das auch kann.
Aber eben, das müsste ja eigentlich Politik sein. Häufig ist in der Politik, es existiert das Problem jetzt gerade direkt vor der Haustür und dann muss man das lösen. Das Problem, das wir jetzt besprechen, klar, man sieht natürlich das alles schon, aber so die Katastrophe ist noch nicht da. Also, haben Sie das Gefühl, man bewegt sich, bevor wirklich Katastrophe da ist?
Ja, gewisse Bewegungen hat man gesehen, aber es ist eben immer leicht, die Bewegungen wieder zu stoppen, wieder Sand ins Getriebe hineinzubringen, indem man beispielsweise sagt, ja, die Wissenschaft ist sich nicht einig, oder ja, wir haben jetzt gerade gesehen, dass es ein paar Jahre kühler war in dieser und dieser Region. Und das sind Kräfte, die man muss aktiv bekämpfen muss. Und gerade in einer Demokratie wie die Schweiz haben wir natürlich als Bevölkerung, als Stimmbevölkerung auch Möglichkeit, Personen mit Weitblick, Parteien mit Weitblick zu wählen. Und das müsste man eben auch berücksichtigen.
Also das heisst, es braucht eigentlich eine Bewegung auch von unten?
Das ist ganz klar. Und dort haben wir auch ein Beispiel, wo wir gesehen haben, dass tatsächlich auch eine Bewegung von unten etwas bewirken kann. Ich nenne da die Jugendbewegung Fridays for Future, die leider dann durch die Pandemie abrupt gestoppt worden ist. Die hat dort tatsächlich eine Bewegung reingebracht. Also da haben sich Grenzen verschoben in der Parteienrepräsentanz im Parlament und so weiter. Das ist eigentlich eine Stimmung, wo man gesagt hat, jawohl, wir machen jetzt das für die kommende Generation. Die tut sich politisch engagieren. Die tut den Finger legen auf ein Problem, wo sie vor allem in der Länge von ihrem Leben damit konfrontiert sind. Und in dem Sinn tun wir jetzt bei gewissen Vorlagen so abstimmen und den Klimaschutz im Vordergrund stellen. Das ist leider, die Bewegung ist leider durch die Pandemie abrupt abgebrochen worden.
Das heisst, also eben, wir haben jetzt gesagt, was es eigentlich bräuchte, aber die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Der Hebel müsste einfach noch umgesetzt werden, um nicht nur das Abkommen zu haben, wo man sich zwar verpflichtet, aber auch zum Machen und Führung, oder?
Das ist das eine. Und das andere ist, dass man halt auch ganz realistisch muss sein. Da geht es um ganz viel Geld. Das Geld steckt in den fossilen Brennstoffen, in dieser Technologie, in unserem Konsum, wo wir seit 150 Jahren durchaus erfolgreich, aber eben halt mit zunehmenden Nebenwirkungen, wo man jetzt sieht und wo man nicht mehr kann und will tragen, konfrontiert ist. Und wo viel Geld im Spiel ist, hat es auch viel Interesse, wo versuchen, so lang wie möglich an dieser alten Technologie festzuhalten, weil jeder Tag, den man nicht ändern muss, ist ein verdienter Tag. Blendet aber aus, was für Klimaschäden weltweit, aber auch in der Schweiz, auftreten tun.
Thomas Stocker, ich will zum Schluss kommen. Seit gut einem Jahr sind Sie pensioniert, emeritiert an der Universität Bern. Trotzdem, die Forschung lässt Sie nicht los. Sie sind auf 50% hier am Arbeiten, sind auch noch in Forschungsprojekte involviert. Also das Thema beschäftigt Sie weiter.
Ja, das Thema wird weitergehen. Wo ich grosse Freude habe, ist, dass die nächste Generation ebenso engagiert und motiviert an diesen Fragen ist. Tolle Resultate kommen da raus, nicht nur aus der Uni Bern, aber weltweit aus diesen Institutionen, die Klimaforschung machen. Ich hoffe, dass in ein paar Jahren auch die USA wieder kann in dieser Forschung führend tätig sein. Im Moment sieht es nicht gut aus, aber wir werden hier in der Schweiz die spannenden Resultate auf jeden Fall weiterverfolgen.
Sagt der Thomas Stocker. Der renommierte Klimaforscher von der Uni Bern macht am 29. November am Klimagipfel Samstag den Auftakt am Morgen. Wenn ihr jetzt Lust kriegt, mehr zu erfahren von ihm, aber auch von weiteren spannenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder von Bäuerinnen und Bauern, die sich für klimafreundliche Methoden auf ihrem Hof einsetzen, kommen wir vorbei und sichern euch euer Ticket noch heute. Unter www.klimagipfel.org gibt es alle Infos, sei es zum Fachtag für Praktikerinnen und Praktiker und Interessierte am Plantenhof. Ihr erfahrt dort auch mehr zu den Tavolaten am Abend mit Rebecca Kloppat. Oder eben, ihr findet auch das detaillierte Programm für den Samstag im Forum zu Langquart. Tickets und alles weitere nochmal klimagipfel.org. Ein Dank geht noch ans Netzwerk Klima und Landwirtschaft, das diesen Podcast hier möglich macht. Merci aber auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns am Klimagipfel für Landwirtschaft und Esskultur am 28. und 29. November zu Langquart.